setzte sich zu mir und sagte, er hätte keine Beschwerden. Und dann habe ich gesagt, aber Sie sitzen doch bei mir in einer Sprechstunde, in einer Spezialsprechstunde für Bauchbeschwerden. Wie passt das jetzt zusammen? Wie häufig müssen Sie denn am Tag auf die Toilette? Dann sagt er, naja, kommt so drauf an, mal so nach dem Essen vielleicht, so 3-mal, vielleicht auch 5-mal, das hängt so davon ab. Habe ich sozusagen Haken in meiner Checkliste gemacht, ja, Durchfall könnte das sein. Dann habe ich ihn noch gefragt, wie lange er das denn hätte. Und da musste ich ehrlicherweise ziemlich schmunzeln oder sogar staunen. Er sagte, naja, 15 Jahre ungefähr. Ja, er brachte zu dem Abschlussgespräch seine Frau mit und die sagte, ich bin Ihnen so dermaßen dankbar.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Birgit Theerjung. Sie ist Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie an den GFO-Kliniken Bonn. Schon als Kind war ihr klar, sie wollte Ärztin werden. Heute ist sie Spezialistin für komplexe Magen-Darm-Erkrankungen. Wir sprechen heute über einen älteren Herrn, der scheinbar kerngesund in die Sprechstunde für Bauchbeschwerden kommt. Er hat keine Schmerzen, verliert kein Gewicht, aber er hat seit 15 Jahren Durchfall. Und er hat immer sicherheitshalber in jeder Jackentasche eine hilfreiche Tablette dabei.
Es war ein Mittwochnachmittag, ich erinnere mich noch ziemlich genau, kam ein älterer Herr zu mir in die Sprechstunde, sehr, sehr gut gekleidet, sehr vornehm, hat mich also sehr höflich behandelt und immer mit gnädige Frau angesprochen. Also ich fühlte mich gleich schon sehr gebauchpinselt und er setzte sich zu mir und sagte, er hätte keine Beschwerden. Und dann habe ich gesagt, aber Sie sitzen doch bei mir in einer Sprechstunde, in einer Spezialsprechstunde für Bauchbeschwerden. Wie passt das jetzt zusammen? Und er sagte, naja, ich bin ja auch nicht ganz alleine gekommen, sondern ehrlicherweise hat mich meine Apothekerin geschickt. Und da war ich doch ein bisschen erstaunt, dachte mir, die Apothekerin schickt sie, die ist aber sehr aufmerksam, was hat die denn beobachtet? Mm. Und dann hat er mir erzählt, dass er immer Durchfall hätte. So, dann dachte ich mir, ah, da ist er ja doch richtig bei mir. Durchfall, das ist was ich gelernt habe, was ich kenne, was ich immer behandle. Und habe dann versucht, ihn zu befragen. Es war aber wirklich, er saß da und sagte, ja, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, was ich hier machen sollte. Normalerweise, um sich das Setting sonst vorzustellen, kommen die Patienten rein, ganz abgehärmt und sagen, oh, ich halte es nicht mehr aus, ich habe jeden Tag so und so viel Durchfälle, Bauchschmerzen, bitte helfen Sie mir. Stattdessen sitzt dieser freundliche Herr, ganz, ganz attraktiv gekleidet für diesen doch Herrn, der also sehr modern gekleidet, sah so sportlich durchtrainiert aus und ich dachte mir, was will der hier? So war das dann.
Was heißt denn, ich habe immer Durchfall? Das kann ja von bis heißen und vor allem seit wann ging das so?
Genau, das kann von bis und das sind genau schon die richtigen Fragen. Also wenn man sich mit Durchfall beschäftigt, muss man erstmal sehr genau hinterfragen, was ist Durchfall? Das habe ich natürlich auch getan. Ich habe sie gefragt, wie ist das denn? Wie häufig müssen Sie denn am Tag auf die Toilette? Dann sagt er, naja, kommt so drauf an, mal so nach dem Essen vielleicht, so 3-mal, vielleicht auch 5-mal, das hängt so davon ab. Dann war in meinem Kopf sozusagen schon der Schalter umgelegt. Durchfall ist, dass man mindestens 3-mal am Tag einen weichen oder ganz dünnflüssigen Stuhlgang hat. Also habe ich sozusagen Haken in meiner Checkliste gemacht. Ja, Durchfall könnte das sein. Die Konsistenz, also die Beschaffenheit des Stuhles war eher breiig, auf jeden Fall kein geformter Stuhl, passte auch zum Durchfall. Dann habe ich ihn noch gefragt, wie lange er das denn hätte. Und da musste ich ehrlicherweise ziemlich schmunzeln oder sogar staunen. Er sagte, naja, 15 Jahre ungefähr. Ich habe gefragt, 15 Jahre? Und dann kommen Sie erst jetzt, weil die Apothekerin Sie jetzt schickt. Das ist aber jetzt irgendwie sehr ungewöhnlich. Er strahlt mich an und sagt, ja, aber der stört mich ja auch gar nicht. Dann sagte ich, aha, der stört Sie gar nicht, aber wenn Sie dreimal oder fünfmal am Tag auf die Toilette laufen müssen, das stört einen doch. Und dann sagt er, naja, ich kenne das gar nicht anders. Ich komme aus so einer Familie, da haben wir alle einen empfindlichen Magen und Durchfall. Ich kenne das gar nicht. Man hat mir immer gesagt, ich komme aus einer Magen- und Durchfallfamilie. Das hatte ich auch noch nie gehört, dass es solche Familien gibt. Aber er sagte, meine Familie, das heißt mein Vater und meine Geschwister, die hatten auch immer alle Durchfall. Das kannten wir gar nicht. Wir brauchten immer viele Toiletten, weil wir kannten das ja nicht anders und hatten dann alle unseren Durchfall. Dann habe ich gedacht, nun gut, 15 Jahre Durchfall, scheint ihn ja nicht so wahnsinnig gestört zu haben. Er sah auch nicht abgemagert aus. Dann habe ich ihn aber weiter gefragt, was man dann bei Durchfall immer noch fragen muss. Wie ist das denn nachts? Müssen Sie nachts aufstehen, weil Sie Stuhlgang haben? Da sagt er, ich bin der beste Schläfer, den Sie sich vorstellen können. Ich lege mich abends hin und schlafe. Warum soll ich denn nachts auf die Toilette gehen? Sag ich, ja, Entschuldigung, könnte mal sein, wenn man schweren Durchfall hat, dass Sie nachts auf die Toilette müssen. Musste er aber nicht. Bin dann noch ganz schüchtern fast schon gefragt, haben Sie vielleicht Schmerzen? Nö, Schmerzen hätte er auch nicht. Und Gewicht haben Sie auch nicht verloren. Nein, warum sollte er denn Gewicht verloren haben? In dem Moment habe ich mir gedacht, ja, was will der arme Kerl eigentlich hier? Nur die Apothekerin sagt, er solle kommen. Und dann dachte ich mir, ich muss ja irgendwie rauskriegen. Die Apothekerin wird sich ja schon was gedacht haben. Und habe ihn dann gefragt, gibt es denn irgendwas, was vielleicht Ihren Durchfall auslösen kann? Ist das nach dem Essen so ganz schlimm? Oder was machen Sie, wenn Sie Durchfall haben? Und dann kam der Moment, den ich niemals vergessen werde. Er hat dann in seine Sakko-Tasche gegriffen und holte eine kleine, fein verpackte Tablette raus. Und diese kleine Tablette war Loperamid. Loperamid ist ein Durchfallmittel. Das hat vielleicht schon der ein oder andere mal genommen, wenn er einen starken Durchfall hat, im Rahmen auch einer Infektion oder auch sonst einen starken Durchfall aus einer anderen Ursache hat, kann man mal so eine Tablette einnehmen. Und sage ich, ach so, die haben Sie immer in Ihrer Sakkos. Und dann strahlt er mich an, sagt er, ja, ich habe das in jeder Tasche. In jeder Sakko-Tasche habe ich eine Loperamid. Meine Frau ist auch schon immer so ein bisschen genervt, wenn sie die Sakkos zur Reinigung bringt, dass sie überall immer diese Loperamids rausholen muss. Das findet sie auch irgendwie sehr unangenehm. Neulich hatten wir sogar eine in der Reinigung und dann hat sich diese ganze Kapsel da aufgelöst. Das war eine ziemliche Schweinerei. Also irgendwie schien er überhaupt keinen Leidensdruck zu haben mit seiner ganzen Erkrankung.
Ich muss noch mal zusammenfassen, weil das ja doch jetzt irgendwie so, ich sag mal, ganz harmlos und nett daherkommt. Und Sie sagen, der sah blendend aus, der sah nicht abgemagert aus, er hatte keine Schmerzen, er kannte es gar nicht anders. Auch diese, ja, ich komme aus so einer magenempfindlichen Familie oder aus einer Durchfallfamilie, klingt ja fast so ein bisschen anekdotisch. Und doch hatte die Apothekerin ja dann gesagt, jetzt gehen Sie doch mal zum Arzt oder zur Ärztin. Und das hatte dann doch mit dem Loperamid, also mit diesem Mittel gegen Durchfall offenbar zu tun.
Absolut, ganz richtig, dass Sie da auch noch mal einhaken. Natürlich hat die Apothekerin auch diesen netten Herrn immer vor sich gesehen und hat sich, und das fand ich wirklich bemerkenswert von dieser Apothekerin und sehr engagiert, sie hat festgestellt, der holt sich immer wieder Loperamid in dieser Apotheke über viele, viele Zeiträume schon. Sie kannte ihn auch eine ganze Weile, hat ihn natürlich nicht immer betreut, deswegen das hat sie nicht immer so mitgekriegt. Und Loperamid in einer kleinen Packung ist durchaus auch eben frei verkäuflich, dafür braucht man kein Rezept. Aber sie war irgendwie sehr aufmerksam, weil ihr dieser Herr eben auch sehr aufgefallen war. Hat sie gedacht, nee, da stimmt doch was nicht. Man kann noch nicht permanent Loperamid kaufen. Und dann hat sie ihn angesprochen. Und dann hat er ihr das eben auch so erzählt, dass er eigentlich dieses Mittel immer nehmen würde, wenn er das Haus verlassen würde, damit er keinen Durchfall hat. Manchmal auch bis zu dreimal am Tag. Das ist formal auch korrekt, so von der Zulassung des Medikamentes, dass man so viele nehmen kann, aber natürlich nicht ewig und immer und mehrmals in der Woche. Und dann hätte er auch schon mal am ein oder zwei Tage keinen Stuhlgang. Das fand er natürlich auch ganz passend. Und das hat er ihr alles so frank und frei erzählt. Und dann hat sie gesagt, da müssen Sie aber eigentlich mal zum Arzt gehen und das kontrollieren lassen. Da dieser Mann aber eigentlich ja gar keinen Leidensdruck hatte, weil er sich damit so arrangiert hatte, hat er das auch eigentlich nie seinem Hausarzt irgendwie größer erzählt. Mit dem habe ich nämlich später mal telefoniert und er war völlig erstaunt, als ich ihm das erzählt habe. Sagte, um Gottes Willen, ich habe nie was geahnt. Ja, und so muss man sagen, war das toll, dass die Apothekerin da so aufmerksam und so engagiert ihn auch überzeugt hat, dass er sich da mal drum kümmern musste.
Und dass er diese Durchfälle oder diese häufige Frequenz von Durchfall hatte, gegenüber 15 Jahre. Also es war nicht von klein auf seit der Kindheit, sondern seit 15 Jahren, was ja eine wahnsinnig lange Zeit dennoch ist.
Genau, es war eine wahnsinnig lange Zeit. Jetzt verwischt natürlich manchmal auch die Erinnerung so ein bisschen, ob es immer so stark war, ob es mal vielleicht ein bisschen schwächer war, ob er vielleicht irgendwas in seinem Leben geändert hat. Er war ja 77, das heißt, in der Zeit, an die er sich so erinnert, war so gerade noch vor Beginn dann des Rentenalters, hat sich da irgendwie vielleicht in seinem Lebensstil, in seiner Ernährung oder in seiner Umgebung was geändert. Das muss man natürlich dann so ein bisschen rauskriegen. Aber es ist eine lange Zeit. Aber es hat ihn nicht gestört, er konnte nachts gut schlafen, er hat nicht abgenommen, er meinte eben auch alles essen zu können, keine Bauchschmerzen, das gehörte zu ihm. Und dann eben mit dieser Geschichte, dass die Familie offensichtlich auch häufig Magenbeschwerden oder Durchfall hat.
Jetzt haben Sie diese erstaunliche Geschichte gehört. Der Leidensdruck war nicht so wahnsinnig hoch, aber die Einsicht, dass man vielleicht doch nochmal zur Ärztin oder zum Arzt gehen sollte, war da toll. Was haben Sie denn im Hinterkopf für Differentialdiagnosen gehabt?
Also wenn man das Thema Durchfall hat, dann geht im Kopf gehen so ganz verschiedene, ich sag mal, Schubladen auf. Und man arbeitet sich ja oft von ganz schlimm bis zu weniger schlimm runter. Etwas, wo man vielleicht schneller handeln muss oder wo man nicht so schnell handeln muss. Also was ich sicherlich unbedingt von ihm wissen wollte, ob er also eine quasi chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Ich habe das ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, dass mich das auch sehr in meinem sonstigen Alltag beschäftigt. Also Patienten, die eine Entzündung im Darm haben, darüber ganz viel Durchfall haben. Die haben häufig sehr starke Bauchschmerzen, die haben manchmal auch sehr viel Blut im Stuhl, um vielleicht mal zwei Krankheitsnamen zu nennen. Das sind der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Das sind wirklich Krankheiten, die auch behandelt werden müssen, die viel Durchfall machen, aber die typischerweise häufig auch nachts Durchfälle müssen. Die armen Patienten haben manchmal wirklich eine extrem gestörte Nachtruhe, weil der Darm auch nachts nicht zur Ruhe kommt. Die haben also häufig Durchfälle nachts. Also das war mir aber relativ schnell klar. Das ist 15 Jahre, kann man das nicht unbemerkt haben, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. So habe ich diese Differentialdiagnose in meinem Kopf quasi schnell wieder ad acta gelegt. Dann dachte ich mir, er hatte noch im Nebensatz gesagt, er hätte auch immer mal so einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung. Jetzt konnte ich mir in seiner Beschilderung konnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Mhm. Naja, klar, wenn man Loperamid mehrmals nimmt, geht es einem in dem Moment oder die Stunden danach sehr gut, wenn man dann keinen Durchfall mehr hat. Aber kompensatorisch ist es oft so, dass der Darm noch ein bisschen länger Ruhe hält und dass man dann an den darauf folgenden 1 bis 2 Tagen dann wieder Verstopfung hat. Und dann quasi geht der ganze Rhythmus wieder von vorne los. Das war vielleicht durch das Loperamid hervorgerufen, kann aber auch manchmal durch andere Erkrankungen hervorgerufen werden. Und da denken wir dann immer als erstes relativ sorgenvoll an den Darmkrebs, der durchaus, wenn da eine Engstelle im Darm ist, auch mal bewirken kann, dass quasi sich nur so ein bisschen Stuhl an dem Darmkrebs vorbei quetscht. Das ist dann der Durchfall und ein anderer Rest dahinter stecken bleibt. Und dann hat man manchmal so einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung, manchmal mit oder ohne Blut. Also das wäre sozusagen, wir nennen das manchmal ein Red Flag, also eine rote Fahne, an die müssen wir unbedingt denken, dass wir das nicht verpassen. Aber im Gleichen kann die harmlose Variante von Wechsel, Durchfall und Verstopfung kann auch das sogenannte Reizdarmsyndrom sein. Das heißt, man hat gar nicht so eine fassbare Ursache, warum der Darm plötzlich das macht, was er nicht machen soll, also Durchfall produzieren oder Verstopfung produzieren. Und das war etwas, was ich als erstes bei diesem Mann gedacht habe. Naja, wenn das ihn gar nicht so stört, könnte das ja auch ein Reizdarmsyndrom sein. Und ein Reizdarmsyndrom kann durchaus mal nur Durchfälle produzieren oder man zeigt sich nur durch Verstopfung oder nur durch Blähgefühl im Bauch. Das war, also war mein Favorit und weil er nachts keine Durchfälle hatte. Typischerweise hat man beim Reizdarmsyndrom nachts auch keine Durchfälle. Also das waren so die drei Hauptdinge, über die ich erst...
Entschuldigung, darf ich da kurz einhaken, weil Sie ja nun als Magen-Darm-Spezialistin hier gerade bei uns im Podcast sind und dieses Stichwort Reizdarm, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer interessiert, dass Sie das auch im Kopf hatten. Nun sagten Sie, ja, das kann sein, Wechsel, Durchfall, Verstopfung, nachts tritt es nicht so auf. Gibt aber ja viele Reizdarmbetroffene, die doch einen hohen Leidensdruck haben. Also weil man nicht so richtig weiß, was mit dem Darm los ist, weil sie dann doch Bauchschmerzen haben, doch Blähungen haben. Also es gibt irgendwie offenbar die ganze Bandbreite von Reizdarm, von ja, ich lebe irgendwie damit und es stört mich nicht so, bis hin zu, ich bin wahnsinnig gequält, aber keiner findet was.
Ja, unbedingt. Vielen Dank, dass Sie da nochmal einhaken, weil ich glaube, das Reizdarmsyndrom wird häufig auch noch sehr unterschätzt. Also man hat wirklich häufig einen sehr, sehr ausgeprägtes Leidensdruck auch. Und das ist kein eingebildeter Leidensdruck, sondern der ist schon auch sehr real da. Und es gibt, man unterscheidet verschiedene Typen, die man auch so ein bisschen mischen kann. Also Reizdarm vom Blähtyp nennen wir das, Bläh- und Schmerztyp oder vom Durchfalltyp oder vom Verstopfungstyp. Und dieses Reizdarmsyndrom kann man meistens in seiner Verursachung nicht erklären. Entschuldigung. Es ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man muss wirklich alles andere erstmal ausgeschlossen haben. Also die Diagnosen, die ich eben gesagt habe, noch ein paar andere, die so mit Nahrungsmitteln zu tun haben, bevor man sagen kann, jemand hat ein Reizdarmsyndrom. Das ist wirklich wichtig, dass man alles andere, was auch mit anderen Mitteln behandelbar ist, ausgeschlossen hat. Dann spricht man vom Reizdarmsyndrom und neuere Erkenntnisse, und das finde ich persönlich total spannend, gehen jetzt dahin, dass das Problem eigentlich beim Reizdarm im wahrsten Sinne ein Reiz ist, der nicht richtig weitergeleitet wird. Man muss sich das so vorstellen, dass der gesamte Magen-Darm-Trakt packt ist von einem ganz engen Nervensystem. Das muss man sich wie so ein dichtes Spinnennetz um den ganzen Darm, um den Magen, die Speiseröhre vorstellen. Und dieses Spinnennetz kann an unterschiedlichen Stellen quasi gestört sein. Es werden, damit der Darm sich quasi vorwärts bewegt, müssen Reize von oben, also vom Mund quasi bis zum Enddarm geleitet werden. Und das geht dann sozusagen wie so ein ganz schneller Lichtfluss darunter. Und wenn an irgendeiner Stelle eine Störung ist, dann kommt es an der Stelle zu massiven Blähungen oder zu Bauchschmerzen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Gewitter an einer Stelle. Ja, da sind plötzlich Lichtblitze und es läuft nicht mehr ganz, ganz rund. Und das hat man erkannt, dass das wohl eine ganz wesentliche Ursache für den Reizdarm ist. Früher hat man immer gedacht, das ist so eine psychische Erkrankung. Heute weiß man, dass dieses spezielle Nervensystem rund um den Darm, man nennt es jetzt im Fachbegriff das enterische Nervensystem, also das Nervensystem rund um den Darm, offensichtlich eine Überleitungsstörung hat. Sprich, und das ist das Faszinierende eigentlich auch daran, wir behandeln manchmal diese Beschwerden mit Medikamenten, die wir sonst gegen psychische Erkrankungen einsetzen, also mit Medikamenten, die man gegen eine Depression einsetzt, in ganz niedriger Dosis, um dieses Gewitter da im Darm, rund um den Darm, ein bisschen Einhalt gebieten zu können. Das muss man immer gut erklären, dass der Patient nicht denkt, ja, jetzt glaubt ihr, ich habe einen Schaden, ja, ich habe einen psychischen Schaden, sondern das kann man überhaupt nicht beeinflussen, was da rund um den Darm passiert. Und das ist etwas, wo man dann mit ein bisschen medikamentös und auch ein bisschen über Achtsamkeitsübungen und verschiedene andere Ansätze arbeiten kann. Aber das sind ganz neue Erkenntnisse und das finde ich super spannend. Und das geht innerhalb von einer Sekunde, dass der Darm sich plötzlich aufbläht. Da denkt man, alles ist gut und plötzlich stehe ich auf oder ich esse was und mein Darm ist maximal gebläht. Die Patienten sagen immer, wie im 9. Monat schwanger zum Beispiel.
Ja, total spannend. Ich glaube, da kann man eine ganz eigene Folge nochmal machen.
Total.
Nur rund um den Reizdarm. Danke, dass Sie das erklärt haben. Jetzt hatten Sie gesagt, was Sie alles im Kopf haben, also chronisch entzündliche Darmerkrankung eher nicht, weil der Mann nachts keine Beschwerden hatte. An Darmkrebs haben Sie gedacht, weil dieser Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall war. Reizdarm hatten Sie im Hinterkopf. Woran haben Sie noch gedacht oder was wollten Sie noch ausschließen?
Genau, ich habe ja eben schon gesagt, der Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose und man muss eigentlich vorher immer noch eine gute Ernährungsanamnese machen bei den Patienten und fragen, gibt es denn irgendwas, was Sie glauben, wenn Sie was essen, dass die Beschwerden dann stärker werden? Also wenn Sie ein bestimmtes Nahrungsmittel oder einen Inhaltsstoff essen, dass Sie dann vermehrt Beschwerden bekommen. Und das habe ich natürlich den Patienten auch gefragt. Und da kam für mich so ein paar Schlagworte, die er gesagt hat. Er hat dann wirklich mit leuchtenden Augen berichtet, was er isst, weil er fühlte sich so gesund, was er morgens aß. Er hat morgens ein Joghurt und Müsli und ein bisschen Milch zu sich genommen und sagte, das ist doch richtig gesund und manchmal tue ich da auch noch ein paar Blaubeeren rein. Und dann hat er so ja fast ein bisschen verschmitzt gesagt. Und wenn er da nicht dann draußen bin, so nach dem Motto, das macht er dann so quasi ein bisschen heimlich, geht er immer irgendwo hin und kauft sich ein Eis, also ein Milchspeiseeis oder eine Sahnetorte. Warum habe ich gesagt, warum grinsen Sie so? Sagt er, naja, Sie wissen, das ist ja nicht so gesund und meine Frau findet das auch nicht immer so gut, aber ich esse das so gerne. So, und dann habe ich dann gedacht, au, da sind aber jetzt ganz viele Signalworte drin. Da musst du mal nachfragen, wann er denn den Durchfall hat. Sagt er, naja, schon morgens öfters mal, dann nach dem Frühstück. Und ehrlicherweise muss ich auch immer sehen, dass ich nach meiner Sahnetorte oder nach meinem Eis schon auch eine Toilette irgendwo habe. Es sei denn, ich habe vorher mein Loperamid genommen. Und da hatte ich so für mich innerlich eine Spur. Ich habe ja eben gesagt, naja, da sind so ein paar Signalworte drin. Das gefiel mir natürlich total gut, dass er mir das so zumindest erzählt hat. Da gibt es nämlich einen roten Faden von dem, was er berichtet hat. Und der rote Faden ist Milch, Joghurt, Milchspeiseeis und Sahnetorte. In diesen ganzen Nahrungsmitteln ist ganz viel Laktose, also der Milchzucker drin. Dann habe ich ihn gefragt, na, wie ist das denn, wenn Sie Gemüse essen oder Obst? Also Gemüse aß er und das hatte er noch nie Beschwerden gehabt. Bei Obst habe ich ihn so gefragt, ob er denn außer seinen Blaubeeren noch was anderes isst. Da sagt er, ja, ich esse alles und ich habe auch eigentlich gar keine Beschwerden danach. Also er hat jeden Tag noch einen Apfel gegessen, hatte er keine Beschwerden nach oder eine Birne. Das habe ich ihn deswegen gefragt, weil da sehr viel Fruchtzucker drin ist. Und das ist so der zweite Zucker, der uns immer sehr interessiert, neben dem Milchzucker, der Fruchtzucker, wo man eben auch starke Durchfälle oder Bauchschmerzen nachbekommen kann. Mhm. Also war ich so ein bisschen auf meiner Detektivspur in Richtung Milchzucker unterwegs.
Ist ja auch toll, dass dann so die Stichworte Joghurt, Milch, Eis, Sahnetorte, dass dann wirklich das so die Hinweisgeber sind, weil es ja irgendwie strahlend erzählt wird und gute Laune macht und sie irgendwie auf die richtige Spur bringt. Das ist sehr schön zu hören.
Ja, ich war ganz beglückt, weil wie gesagt, für ihn war es ja so, morgens esse ich gesund und nachmittags habe ich dann meine kleine Sünde in Anführungsstrichen. Aber mir hat es eben geholfen. Also das mache ich, um es jetzt mal so zu sagen. In dem Fall war es jetzt relativ einfach, aber ich lasse sonst oft auch die Patienten über 4 Wochen, wenn ich da nicht so einfach hinterkommen kann, ein Ernährungstagebuch aufschreiben, um mal zu gucken, gibt es da irgendetwas, was immer sich wiederholt und wo dann vielleicht Beschwerden auftreten können.
Nun hatten Sie den Milchzucker in den Fokus genommen oder das war Ihre Spur, der Sie nachgehen wollten. Mhm. Wie geht man da weiter vor? Was haben Sie mit dem Patienten gemacht?
Genau, also konkret gesprochen hatte ich ja jetzt den Verdacht auf eine Milchzuckerunverträglichkeit. Also konkret gesprochen sagen wir im Medizinerdeutsch, sagen wir ja Laktoseintoleranz. Das ist ja etwas, was häufig auch vielen so schon bekannt ist, der Begriff, also Laktoseintoleranz. Und habe dann ihm gesagt, na, wenn wir das weiter prüfen wollen, dann müssen wir einen sogenannten Atemtest machen. Sprich, man gibt demjenigen, wo man das prüfen möchte, ein Getränk, ein Glas Wasser zu trinken. Und da ist eine bestimmte Menge Laktose, Milchzucker drin gelöst, also ungefähr so viel Laktose wie in einem Liter Milch wäre, wenn man den trinken würde. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und dann trinkt derjenige das. Und dann misst man so alle 20 Minuten mit einem speziellen Gerät, so ein kleines Blasgerät. Man kann sich das so ein bisschen übertragen vorstellen, wie wenn man Alkohol blasen muss bei der Polizei. So ähnlich ist dieses Gerät auch. Und das misst, wie viel Wasserstoff man ausbläst sozusagen, wie viel Wasserstoff man in seiner Atemluft hat. Jetzt fragt man sich, was hat der Wasserstoff damit zu tun? Und der Wasserstoff, der da gemessen wird, je höher, desto hochwahrscheinlicher ist, dass man eben eine Milchzuckerunverträglichkeit hat. Und dieser Wasserstoff entsteht dadurch, dass bei denjenigen, die eine Milchzuckerunverträglichkeit hat, dieser Milchzucker, der ein Zweifachzucker ist, ungespalten in den Dickdarm gerät. Normalerweise wird er im Dünndarm gespalten, also der gerät als Ganzes in den Dickdarm. Und da leben einige, viele, viele Bakterien, die freuen sich sehr über den Milchzucker. Und die fangen an, dann den zu spalten und bilden quasi bei der Verarbeitung dieses Milchzuckers, bilden die Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff gerät dann übers Blut, über die Lunge in die Ausatemluft. Wenn man diesen Milchzucker im Dünndarm spaltet, dann wird eben kein Wasserstoff gebildet von den Bakterien, weil dann ist der Zucker schon gespalten. Und dann misst man in dem Test eigentlich gar nichts. Dann sind da ganz niedrige Werte. Das ist also ein total eleganter Test, um das wirklich gut nachweisen zu können.
Was kam denn raus bei dem Test bei diesem Patienten?
Ja, die Werte bei ihm waren erfreulicherweise eindeutig zu interpretieren. Das heißt, der Wasserstoff in der Ausatemluft war sehr hoch und blieb auch sehr hoch. Also der Test war ganz eindeutig hinweisend auf eine Laktoseintoleranz.
Eine Darmspiegelung, nur eine kurze Zwischenfrage, haben Sie aber trotzdem noch gemacht. Sie haben ja vorhin erzählt, im Hinterkopf, Alarm, Alarm, könnte auch Darmkrebs sein. Sie wollten alles ganz genau angucken, oder?
Absolut. Das war ja auch das Spannende, obwohl dieser Herr aus so einer Magen- und Durchfallfamilie kam, so wie er es ja nannte, hatte er noch nie eine Darmspiegelung gehabt. Also der war wirklich das blühende Leben, ja. Das war das Einzige, was er hatte. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt jetzt mit Mitte 70, müssen Sie unbedingt mal auch eine Darmspiegelung gemacht haben, weil das ist doch die einfachste Methode, um frühzeitig Darmkrebs erkennen zu können und auch behandeln zu können. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Die Darmspiegelung war vollständig unauffällig und die ist auch bei einer Laktoseintoleranz völlig unauffällig. Aber ich war sehr froh, dass ich da nicht noch Polypen, also diese kleinen Schleimhautgewächse gefunden habe, aus denen mal Darmkrebs entstehen könnte. Wir haben dann ehrlicherweise auch eine Magenspiegelung gemacht, weil er so ab und zu mal so ein bisschen so Drücken auch im Oberbauch hatte da und viel Luft hatte. Und sage ich, da sollten wir sicherheitshalber gucken, dass wir da auch nichts übersehen. Auch da war aber alles ganz in Ordnung.
Nun stand also die Diagnose Laktoseintoleranz. Wie passt das denn zu dieser Familiengeschichte? Wir kommen aus einer Magen- und Darmfamilie oder ich komme aus einer Magen- und Darmfamilie, hatte der Patient ja erzählt. Wir haben alles so ein bisschen im empfindlichen Magen-Darm-Trakt. Wie passt das zusammen?
Das passt insofern ganz gut zusammen, weil die Laktoseintoleranz weit überwiegend eine Störung ist, die erblich ist. Das heißt, dieses Enzym, also den Stoff, der diesen Milchzucker in seine zwei Bestandteile spaltet. Also ich habe ja eben gesagt, ja, die Laktose ist ein Zweifachzucker. Da sind zwei Zuckermoleküle aneinander gekoppelt. Wenn dieses Enzym, was da die Spaltung vornimmt, nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden ist, dann kommt es zu dieser Laktoseintoleranz. Und diese Störung gewissermaßen beinhaltet, also wenn sie genetisch eben vorprogrammiert ist, dass über die Jahre immer weniger Laktase, so heißt dieses Enzym, zur Verfügung steht. Und das heißt, es kann immer weniger Laktose vertragen werden, weil immer weniger eben auch vernünftig gespalten wird. Und das, man weiß nie, wann dieser Kipppunkt ist, ja, wie lange man noch gut Laktose vertragen kann und wann einfach die Aktivität dieses Enzymes nicht mehr ausreicht. Typischerweise fängt dieser Prozess im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter an, kann aber so langsam vor sich gehen, dass man das vielleicht auch erst im hohen Alter merkt. Jetzt bei diesem Patienten war es sicherlich sehr spät. Und jetzt bezogen auf diese Familie, das haben wir dann im Nachhinein, war er ja so stolz, dass er jetzt irgendwie so eine spannende Diagnose hatte, hat er seine anderen Familienangehörigen auch nochmal darüber informiert und die kamen dann auch nochmal vorbei. Und wir haben in der Tat dann auch bei denen eine Laktoseintoleranz nachweisen können. Und auch die waren irgendwie, ehrlicherweise habe ich eine solche Situation auch nur selten gehabt, auch die waren so völlig in dieser Situation ergeben, dass die jetzt eben auch einen Nachweis einer Laktoseintoleranz hatten durch diesen Atemtest. Wir sind in dem konkreten Fall noch ein Stückchen weitergegangen, weil sie einfach gesagt haben, das wollen wir jetzt einmal verstehen und haben dann auch noch einen genetischen Test gemacht. Man kann einen sehr einfachen genetischen Test machen, wo man feststellen kann, dass eine bestimmte kleine Störung vorliegt, die dann dieses verhindert, dass dieses Enzym gebildet oder nicht mehr in einer ausreichenden Menge gebildet wird. Aber wenn ich vielleicht da noch einen kurzen Zusatz machen darf, ehrlicherweise, ich rede die ganze Zeit von einer Störung. Wenn man es aber ganz korrekt betrachtet in der Evolution, ist eigentlich das ein Vorgang, der passiert um in Ländern, wo Nahrung sehr knapp ist, wo Kinder gestillt werden müssen von den Müttern und denen die Milch nicht weggenommen werden soll, quasi es natürlich durch die Natur dieses Enzym ausgeschaltet worden ist, um hier einen Vorteil für die Kinder zu haben und dass eigentlich die Kranken, also unsere Kranken jetzt, die Laktoseintoleranten, eigentlich diejenigen sind, die normalen sind und alle, die jetzt die Laktose vertragen, die Kranken im übertragenen Sinne sind. Also das ist ganz spannend von der Evolution her. Aber natürlich sieht man es so nicht, weil die vertragen ja was nicht, was viele andere können. Deswegen spricht man von einer Störung, aber ganz korrekt ist es eigentlich nicht.
Ja, ist eine interessante Sichtweise, die Sie da erzählen. Und ich finde ja hochspannend, dass es eben so spät aufgetreten ist, weil man ja doch an jüngere Menschen denkt, wenn man das hört. Laktoseintoleranz ist ja durchaus ein Begriff, den man kennt. Sie sagten, das sind eher dann vielleicht Teenager oder junge Erwachsene, die dann merken, ach, mit der Milch und mit dem Joghurt, das vertrage ich alles nicht mehr so gut. Ich meine, dieser Herr war Mitte 70 und vielleicht ist das für die Hörerinnen und Hörer auch ganz spannend. Da findet sich vielleicht die eine oder der andere wieder und sagt, ja, mit dem Joghurt und mit der Milch, das läuft bei mir auch nicht so gut. Aber sowas kann ich ja nicht haben. Ich bin ja schon, weiß ich nicht, 50 oder 60, dass das doch auch später auftreten kann, finde ich total spannend.
Ganz unbedingt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Lehre aus diesem Fallbericht. Deswegen fand ich ihn auch so spannend. Vielleicht dann noch zwei Punkte zu manche. Sagen so auch im Gespräch, dass sie eigentlich so gar nicht gerne Milch mögen. Die meiden Milch schon aus ganz Gründen, dass sie das Gefühl haben, sie vertragen die einfach nicht, haben sich aber nie so richtig Gedanken darüber gemacht, ja, und haben dann einfach wenig Milch getrunken oder Milch durch laktosefreie Produkte, also durch pflanzenbasierte Milch ersetzt, das zum einen. Und letztlich, wenn man über Laktoseintoleranz spricht, dann frage ich grundsätzlich immer nach der Milch und nach der Sahne. Die enthalten die höchsten Mengen an Laktose. Wir holen gegen alles, was schon so ein bisschen fermentiert ist, wie der Joghurt, wie der Quark, in Käse beispielsweise, da ist gar nicht mehr so viel aktive Laktose drin, die ist schon zum Teil ein bisschen abgebaut, sodass diese Produkte dann oft viel besser vertragen werden. Und wenn man bei diesem Patienten jetzt schauen würde, dieser ältere Herr, vielleicht hat er seine Leidenschaft für diese Sahnetorte, für dieses Milchspeiseeis einfach viel später entdeckt. Und das war sozusagen das i-Tüpfelchen dann, ja. Das war die berühmte Spitze des Eisberges. Das war dann einfach zu viel, dass er darüber dann mehr Durchfall gekriegt hat und er sich sonst so in seinem Alltag ganz gut bilanciert hat. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Einen Punkt, der ist mir für die Hörerinnen und Hörer ganz wichtig. Es handelt sich hierbei nicht um eine Allergie. Ja, wir haben hier keine Allergie. Gegen Zucker hat man keine Allergie, sondern gegen das Milcheiweiß. Das wird ganz oft verwechselt. Das heißt, die Patienten haben keine Allergie, sondern nur eine Unverträglichkeit. Allergien, da nimmt man nur ein ganz, ganz bisschen von zu sich und hat dann gleich allergische Symptome wie eben auch Ausschlag oder Luftnot oder auch mal ganz dolle Bauchschmerzen. Das haben aber unter 5% der Patienten überhaupt nur, die im Erwachsenenalter sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das trennt. Die meisten kommen nämlich sagen, ich habe eine Allergie gegen Milch. Da muss man immer ein bisschen differenzieren.
Wie ging es denn mit diesem Patienten nun weiter? Die Diagnose stand fest, die Familie war dann auch untersucht, aber wie hat er sein Leben weitergelebt?
Na, er hat dann auch den Tipp einer Ernährungsberatung sehr gerne aufgenommen, war bei einer Ernährungsberaterin, die ihm dann so einfach mal aufgezeigt hat, wo überall Laktose drin enthalten ist. Und hat ihm einfach ein paar Tipps für den Alltag gegeben. Und hat gesagt, naja, wissen Sie, wenn Sie auch draußen essen oder wenn Sie jetzt unbedingt Ihr Speiseeis haben müssen oder Ihre Sahnetorte, vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht zweimal in der Woche, dann können Sie auch eine sogenannte Laktase-Tablette dazu nehmen. Laktase ist eben genau dieses Enzym, was fehlt. Das kann man in Tablettenform dann in Einzelfällen mal zu sich nehmen, aber nicht jeden Tag, weil das auch nicht so zuverlässig immer ausreichend wirkt. Und damit hat er sich ganz gut beholfen. Und er hat dann wirklich seine ganze Ernährung auf eine laktosearme Kost umgestellt. Sprich, er hat dann zwei Möglichkeiten. Er kann auf laktosefreie Produkte umstellen. Das sind Produkte, die man im Supermarkt ganz häufig jetzt auch in den Regalen findet. Die schmecken ein bisschen süßlicher, zum Beispiel die Milchprodukte, als laktosehaltige, weil einfach der Zucker da umgewandelt worden ist. Oder man kann auch dann pflanzenbasierte Milch nehmen, das heißt Mandelmilch, Haferextrakte, alles, was eben aus den Pflanzen hergestellt wird. Das war jetzt nicht so das Ding von dem Herrn, aber ist durchaus eine ganz gute Option auch noch. Und dann kam er zu mir und sagte, wissen Sie was, ich esse jetzt auch gar keine Butter mehr. Da habe ich ihn angeguckt, ja, aber das können Sie nun wirklich machen. Er sagt, aber da ist doch auch Laktose drin. Und dann sagte ich, das ist aber so, Sie essen ja jetzt nicht ein ganzes Stück Butter auf dem Brot, deswegen das kleine bisschen Butter können Sie sich wirklich von einer normalen Butter nehmen. Und Sie können auch Hartkäse nehmen, der ist völlig unproblematisch, da ist ganz wenig Laktose drin. Und er hat das alles wirklich super umgesetzt und er kam dann in die Sprechstunde, es ging ihm richtig gut. Der Durchfall war weg und er brauchte kein Loperamid mehr. Die Apothekerin hat gestrahlt, sozusagen zumindest, dass sie ihm da so geholfen hat. Er hat natürlich jetzt, ging da ein bisschen der Umsatz in der Richtung zurück. Aber ich glaube, das war ein sehr verantwortungsvolles Handeln von der Apothekerin. Und alle waren am Ende, gutes Ende, glückliches Ende.
Schön. Und er hatte keine einzelnen Tabletten mehr in jeder Jacken- oder Sakkotasche. Das ist natürlich auch ganz schön.
Ja, er brachte zu dem Abschlussgespräch seine Frau mit und die sagte, ich bin Ihnen so dermaßen dankbar, dass ich nicht überall immer diese Tabletten rausfummeln musste aus den Sakkos. Also die war irgendwie auch ganz glücklich. Und manchmal sind die Diagnosen so einfach. Es ist ja einfach, durch eine Anamnese letztlich rauszukriegen und dann zu bestätigen. Ich glaube, das war auch das, was mich an dem Fall so fasziniert hat, dass ich habe ja sehr immer wieder solche Fälle mit diesen Milchzuckerunverträglichkeiten, die übrigens auch manchmal echt so ganz starke Magenschmerzen haben können. Patienten, die immer Magenschmerzen haben und man macht zwei, drei Magenspiegelungen und man kommt nicht dahinter, dann muss man unbedingt auch mal eine gute Ernährungsanamnese machen. Manchmal ist es einfach nur eine Milchzuckerunverträglichkeit oder eine Fruchtzuckerunverträglichkeit.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.